3, 2, 1, 0.
Cars and Bikes,
The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
Und dem wunderbaren
Volker hier, voller Benzin im Blut.
In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft, tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen.
Oh Gott. Oh Gott, entschuldigt bitte, aber diese schönen farbigen Knöpfe auf diesem Gerät haben mich gerade mal so animiert, einfach mal drauf zu drücken. Denn meine Jungs und Mädels hier von Peppermint Digital haben mir gesagt, dass das wirklich eine Maschine ist, die richtig was kann und ganz viele Soundeffekte bietet. So, und wir sind jetzt irgendwie bei der 6. Folge von The Digital Drive und ich habe das, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Gut, jetzt hat es mich gerade nicht losgelassen, hat mich quasi gepackt. Und die anderen ganzen anderen Knöpfe, die probiere ich dann aber mal in Ruhe aus, um überhaupt zu wissen, was hier passiert. Die 6. Folge ist es schon, Wahnsinn, time flies, aber das merkt ihr sicherlich auch täglich selbst. Bei uns war es gefühlt vor eigentlich ein paar Tagen, dass wir die Idee entwickelt haben, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben dann relativ schnell entschieden, wir machen das und haben dann einfach mal losgelegt. Genau. 5 Folgen haben wir bisher durchgeführt und ich fand alle 5 Folgen total spannend und ich weiß nicht, ob ihr die eine oder andere davon schon gehört habt. Ich hoffe es natürlich. Falls nicht, holt das doch gerne nochmal nach auf allen gängigen Plattformen. Da, wo ihr jetzt natürlich auch unterwegs seid, findet ihr die anderen 5 Folgen natürlich auch. Es war für mich richtig, richtig unterschiedlich. Also die Gäste waren allesamt wirklich durch die Bank großartig. Es war super informativ und auch phasenweise richtig, richtig lehrreich. Es war kurzweilig. Auf jeden Fall hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Heute sind wir bei Nummer 6. Und ich bin sicher, dass wir die Reihe richtig schön fortsetzen können. Denn heute habe ich einen Gast, der eine ganz außergewöhnliche Charaktereigenschaft mitbringt. Und davon werden wir heute sicherlich alle miteinander profitieren. Ihr und auch ich werden an seiner Expertise teilhaben können, denn die ist wirklich außergewöhnlich. Das werdet ihr gleich sehen. Dieser Mann hat tatsächlich Benzin im Blut, durch und durch. Und er ist einer der größten Enthusiasten, die ich wirklich kenne, und der Mann hat richtig Expertise. Und nebenbei kenne ich ihn schon so lange und habe so viel Vertrauen in diesen Menschen gewonnen. Wir schätzen uns und wir sind freundschaftlich verbunden und arbeiten auch zusammen. Wir sind gegenseitig Kunden voneinander. Er ist einer der Moderatoren bei der Cars and Bytes von der Geburtsstunde an. Und er ist definitiv der einzige Mensch auf dieser Welt, der für mich einfach ein Auto konfigurieren dürfte und ich würde es dann abnehmen, ohne dass ich die Ausstattung, Farben oder Farbkombination, Radreifenkombination und ähnliches überhaupt wüsste. Das wäre mir egal, weil ich wäre so sicher, dass das, was mir dieser Herr dann auf den Hof stellt, einfach außergewöhnlich ist, dass es unique ist, dass es geschmackvoll ist, dass es sicherlich grenzwertig ist, dass es viele geben würde, die sagen, oh, puh, wie kann man denn sowas machen? Aber bei mir trifft er immer sprichwörtlich damit den Nagel auf den Kopf. Ich freue mich immer ganz riesig, wenn mein Telefon bimmelt, ich eine WhatsApp bekomme und sehe, der Herr hat mir Fotos geschickt. Dann weiß ich, das sind garantiert wieder neue Fahrzeuge, die er bestellt hat, die in seinem Showroom ausgestellt werden. Und dann freue ich mich immer schon auf diese Bilder, erstmal auf die Bilder und dann mir das Ganze live anzusehen, weil es wirklich, wirklich außergewöhnlich ist. Aber wer das ist, das werdet ihr jetzt in den folgenden, mal gucken, 45 bis 60, 70 Minuten werdet ihr live erleben dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich sage herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Digital Drive und herzlich willkommen, mein lieber Florian Meyer.
Hallo Volker.
Hallo Flo, ich freue mich wirklich, dass du heute hier bist. Also grundsätzlich, wir beide sehen uns ja öfter, telefonieren uns öfter mal zusammen und haben immer, immer spannende Themen. Aber heute in diesem Umfeld, du siehst übrigens auch mit Kopfhörern richtig gut aus. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht. Ist heute das erste Mal für mich. Aber vielen Dank für das Kompliment.
Ja, aber fällt mir gerade so auf. Also es ist großartig. Genau. Und für diejenigen, die noch nicht so genau wissen, wer der Florian ist, also ich werde jetzt eigentlich zukünftig jetzt in den nächsten 45 bis 85 Minuten, mal gucken, wie das wieder ausartet, werde ich ihn Flo nennen, weil ich sage schon immer Flo zu ihm, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen.
Du darfst das.
Ich darf das. Das ist total nett von dir. Vielen Dank. Ich hatte mir heute vorgenommen, das mal so ein bisschen anders zu machen, weil ich das immer sehr höflich finde, nämlich die Gäste mal richtig vorzustellen. Ja, Wer ist der Florian Mayer? Was hat er gemacht? Wie ist es mal angefangen? Was ist der Status heute? Wo soll es mal hingehen? Und so weiter. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden. Und das aus, wie ich meine, gutem Grund. Ich kenne den Flo jetzt schon wirklich ganz, ganz viele Jahre. Und wir haben uns auch schon über nebenberuflichen Dingen, auch über private Sachen schon ganz viel ausgetauscht. Und der Flo bringt gerade in dem automobilen Kontext eine so dermaßen spannende und gleichermaßen umfangreiche Vita mit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich Minimum 50% von dem vergesse, was da alles schon passiert ist, einfach so groß wäre, dass ich mich entschieden habe, ich lasse das einfach weg und wir machen das doch dann jetzt klassisch. Und Flo, ich hoffe, dass das für dich in Ordnung ist. Darf einfach nichts hinten runterfallen, weil ich finde persönlich deine Geschichte so dermaßen spannend. Ich bin ja selber ein Automobilenthusiast, so möchte ich mich selber bezeichnen, von Kindesbeinen an. Und ich finde deine Geschichte so dermaßen spannend, da darf nichts verloren gehen. Und ich würde dich einfach mal bitten, lieber Flo, gib uns doch mal einen Einblick, wie hat das Ganze mit dem Thema Automobil für dich mal angefangen? Wie ist die Leidenschaft entstanden? Ja, wo war der Startpunkt?
Der Startpunkt ist relativ einfach definiert mit der Geburt. Also ich bin im Grunde genommen ins Autohaus reingeboren. Ich habe eine 4 Jahre ältere Schwester. Wir waren so die dritte Generation hier in Hannover eines ganz klassischen familiären Autohausbetriebes. Opa hatte damals angefangen, ja, mit einem Tankstellenbetrieb, mit einer Großgarage. Und daraus ist im Grunde genommen diese Autohaussituation entstanden. Und der Weg war bei mir vielleicht auch so ein bisschen vorgezeichnet, Autohauschef. Wobei unsere Eltern, die haben uns immer die Wege offen gelassen. Also wenn ich gesagt hätte, Mensch, ich möchte kleine Brötchen, große Brötchen backen, ich möchte Bäcker werden, auch das wäre gegangen. Aber irgendwie, ja, wir haben im Autohaus gewohnt, das kam noch erschwerend hinzu. Das heißt, als Kinder sind wir dann durch die Werkstatt geturnt. Der Druckluftschrauber, die Druckluftpistolen, das war immer das allerbeste Spielzeug. Es roch ja nach Fett. Früher wurden ja Axtteile noch mit Fettpressen geschmiert. Und damals war es auch noch ein Stück weit mehr Handwerk als heute. Aber ja, da wurde einfach der Virus gesetzt und klassische Schullaufbahn hingelegt und Abitur gemacht. Ich bin heute jetzt 51 Jahre alt. Aber ich denke immer gern zurück an meine Schulzeit. Und nach dem Abi habe ich gesagt, Mensch, ich habe jetzt einfach Lust, das Handwerk zu lernen.
Das ist, muss ich gleich mal reingrätschen, das ist ja eher schon ungewöhnlich. Aber ich habe noch eine andere Frage. Du sprachst gerade eben von einer Großgarage. Was ist denn eine Großgarage?
Eine Großgarage kann man sich vorstellen wie heute ein Parkhaus. Allerdings nicht das... die Autos dort geparkt wurden, damit die Menschen dann einkaufen gehen, sondern gerade in Linden, ich bin ja Ur-Hannoveraner, ich bin ja Lindener und wer Linden kennt, weiß, dass Linden eine miserable Parkplatzsituation hat und das war auch vor dem Kriege schon so, das war nach dem Kriege so und es wurden ja nach dem Kriege auch immer mehr Autos. Mhm. Ja, aber wo sollten die Autos stehen? Da gab es dann eine Großgarage, das heißt, da standen die Autos dann, wurden dann von einem, kann man sich fast vorstellen, von einem Pförtner bewegt.
Okay.
Das heißt, man hat die Autos nicht selber eingeparkt. So, und dann wurde damals auch die entsprechende Dienstleistung dazu verkauft. Das heißt, es war ein Tankstellenbetrieb mit angedockt. So, und dann hat man sein Auto einfach abends abgegeben, hat gesagt, hier, bitte einmal einparken, Tank ist leer und waschen könnt dann auch.
Wow, also da wart ihr schon Kindesbeinern oder schon in der Familie von Anfang an schon wirklich richtiger Dienstleister. Also quasi so, seid ihr so die vorherige Generation von Abcoa und das Ganze noch um Dienstleistungen, Valet, Parking und so weiter ergänzt, ist ja super innovativ.
Ja, heute gibt es geile Begriffe, wahrscheinlich für die gleiche Dienstleistung, aber ja, man hat einfach sich um das Auto gekümmert.
Das ist stark. Okay, jetzt habe ich was gelernt, das hat sich jetzt schon für mich gelohnt, jetzt weiß ich, was eine Großgarage war ja und das Thema in Linden, ich komme ja nun auch aus Hannover, zwar nicht aus Linden, aber das kann ich unterschreiben. Ich hätte jetzt zwar eher gesagt, in Linden gibt es gar keine Parkplatzsituation, aber das ist eigentlich genau das, was du meinst. Also das finde ich richtig spannend. Nächste Thema war Abitur gemacht.
Genau.
Ne? Großartig. Und dann ist doch der Klassiker, Studium oder zumindest dann eine kaufmännische Ausbildung. Also eigentlich diese Sachen gibt es. Du hast dich jetzt, das finde ich ein bisschen unüblich, für eine handwerkliche Ausbildung entschieden. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich handle eigentlich immer nach der Devise, was man macht, muss einem Spaß machen. Du musst morgens aufstehen und Bock auf die Sache haben. Und da war einfach diese klassische handwerkliche Ausbildung einfach das Naheliegendste. Und
okay,
so, und dann ging es los. In einem VW- und Audi-Autohaus hier in Hannover.
Okay.
Und das war auch eine tolle Zeit.
Darf ich erfahren, bei wem du gelernt hast?
Das war das Autohaus Fritz Raupers in Ahlem. Gibt es heute noch. Und
ja,
die Chefin Kiki Raupers, wir sind ein Alter, haben noch immer Kontakt und hören immer, Mensch, welche Sorgen hast du jetzt aktuell und welche haben wir? Und man tauscht sich dann einfach regelmäßig aus. Aber das Autohaus Raupers war damals ein klasse Lehrbetrieb, so wie man sich das vorstellt. Der erste Tag, ich kann mich gut erinnern, war ein Donnerstag. Und es wurde ja den ganzen Tag die Halle geschrubbt.
So wie sich das gehört.
So wie sich das gehört.
Das finde ich, die Welt ist so klein. Fritz Raupers ist übrigens auch einer unserer Kunden. Wir haben mal damals das Jubiläum gemacht. Wir haben, und da man ist ein sehr guter Freund von mir, ist dort Verkaufsleiter von Audi. Sein Sohn ist wiederum einer der besten Freunde von meinem Sohn und du hast da gelernt. Das wiederum wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich wusste schon oder ich weiß schon viel von dir, aber das hast du mir bisher verschwiegen.
Hannover ist ein Dorf.
Hannover ist
schon immer gewesen.
Das ist verrückt. Also, du hast dann, was hast du gelernt? Kfz-Mechaniker?
Genau, die Ausbildung, klar, Kfz-Mechaniker, so war das damals definiert. Parallel gab es den Kfz-Elektriker.
Mhm.
Aktuell ist das ja fusioniert zum Kfz-Mechatroniker.
Mhm.
Aber für mich war es eben die klassische Handwerksausbildung. Und ich sage es immer gerne nochmal, das war ein toller Ausbildungsbetrieb, mir hat Spaß gemacht. Und toi, 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 das Ergebnis, sprich die Gesellenprüfung, die hat auch sehr gut geklappt. Ja, und somit war der erste Schritt getan.
So, die hat ganz gut geklappt. Jetzt hast du ein bisschen so das, unter den Scheffel gestellt. Nee, wie sagt man denn, wenn man so seine Leistung so ein bisschen sehr, sehr vorsichtig formuliert? Ich glaube, du hast das extrem gut abgeschlossen, ne? Glaube ich, wenn ich mich so erinnere.
Ja, also es hat ganz gut geklappt. Das war die beste Gesellenprüfung zu der Zeit in Hannover.
Okay.
Was mir die Möglichkeit eröffnet hat, dann mich mit den Niedersachsen Auszubildenden zu messen. Also sprich, da, wie im Sport, Niedersachsenmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Und dann gab es eine zweite Prüfung, sportlicher Bereich.
Okay.
Und da bin ich dann als Landessieger vom Platz gegangen. Kanzler Anno Domini Gerhard Schröder hat damals die Laudatio gehalten und das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass ich bei der Deutschen Meisterschaft der Handwerksjugend teilnehmen durfte.
Okay.
Und da ist dann ein 8. Platz rausgekommen. Und,
wow.
War ein klasse Erlebnis, aber damals war es so, dass gerade die jungen Kfz-Auszubildenden, dann Gesellen, die aus den neuen Bundesländern kamen, die waren unheimlich gut bei der Sache. Da hat man gemerkt, dass die aus kleinen Werkstätten kamen, die nicht markengebunden waren, die also wirklich jeden Tag einfach andere Probleme lösen mussten, die waren einfach top aufgestellt und die haben die vorderen Plätze abgeräumt. Aber
okay,
insgesamt war das einfach ein tolles Erlebnis und erinnere ich mich immer gerne zurück. Was dafür gesorgt hat, darf ich auch mal so sagen, es gab dann ein Stipendium, was mir dann die nächste Tür geöffnet hat. Dann ging es zur BFC nach Nordheim.
BFC nach Nordheim, warte, jetzt überlege ich gerade, habe ich auch schon ganz oft, habe ich beim letzten oder vorletzten Podcast mit Paul Merten erst drüber gesprochen.
Der war auch da.
Der war auch da und immer wieder taucht das Thema BFC auf mit der Silvia Gerl.
Und ich schöne Grüße übrigens, war meine Klassenlehrerin. Ach, wir waren der zweite Jahrgang in Nordheim und
okay,
Silvia Gerl war damals frisch angefangen dort und war unsere Klassenlehrerin. Also schöne Grüße nach Nordheim.
Liebe Grüße gehen raus an Silvia. Also Silvia, ich glaube, wenn du jetzt zuhörst, ich muss dich ja auch irgendwie mal hier einladen, weil dein Name, der fällt hier so oft und immer in Kombination wirklich mit so, mit Jungs an dieser Stelle, die es wirklich in diesem Bereich auch richtig schon zu was gebracht haben. Also kann ich nur sagen, BFC Nordheim, das steht für Qualität. Das kann ich jetzt von außen beurteilen, ohne dass ich selber da war. Genau. Du hast, andersrum nochmal ganz kurz zurückgefragt, als du Abitur gemacht hast und dann dich für diese handwerkliche Ausbildung entschieden hast, gab es für dich schon so einen Masterplan oder gab es schon so Ende Schule? Also bei mir war das zum Beispiel eine ziemliche Katastrophe. Ich wusste zum Ende so Abiturprüfung geschrieben, noch gar nicht so richtig, wo es hinging. Ich hatte zwar so eine Vorstellung, aber dafür, für das, was ich machen wollte, war ich leider gänzlich ungeeignet. Da habe ich selber so bei meinen Kids gemerkt, dass dann noch so eine kleine Lücke ist zwischen dem Abitur und was will ich denn da mal machen. War das für dich schon klar oder wie waren deine Gedanken?
Also grundsätzlich, ich hatte es ja vorhin eingangs schon gesagt, meine Eltern haben uns, meine Schwester und mich, dann gerne als die nächste Generation gesehen. Also sprich, irgendwann Übernahme Geschäftsführung des familiären Autohauses. Aber zu den konkreten Plan, wie das Ganze dann abläuft in Sachen Ausbildung, das hat sich eigentlich immer dann ergeben, wenn ein Step fertig war, kam der nächste. Okay. Und auch da wieder danach gehandelt, worauf hast du Bock? Gut, das Thema Kfz-Handel, Übernahme des elterlichen Autohauses, das war da natürlich schon vorgezeichnet. Okay. Dahingehend war natürlich auch dann die Ausbildung ausgerichtet, aber dennoch habe ich mich nie dem Druck ausgesetzt, du musst jetzt Betriebswirt werden, du musst jetzt nochmal studieren. Nee, einfach gemacht. Und parallel zu diesem einen Jahr Betriebswirt des Handwerks in Northeim, ich wurde immer gerne als Heimschläfer beschimpft, hat aber auch einen Grund. Ich habe nämlich abends dann in Springe noch die Meisterschule besucht. Also tagsüber Betriebswirt, abends noch den Meister. Das war ein straffes Jahr, aber waren dann auch letztendlich von Erfolg gekrönt, weil bestanden.
Okay.
Schein in der Tasche.
Ah, du bist schon so ein kleiner Streber gewesen, ne?
Eigentlich war ich nie derjenige, der brutal lernt. Okay. Ich hatte auch dann, auch in der Schule, nie die besten Noten, aber es hat eben einfach immer alles geklappt.
Hat gereicht.
Hat gereicht und Spaß dabei.
Mega. Also auf jeden Fall, das, ich finde es wirklich auch gerade, mich lässt das gar nicht so richtig los, dieser Move zur handwerklichen Ausbildung, obwohl eigentlich ja relativ klar war, elterliches Autohaus, eigentlich so Vertrieb, ich gehe dann, übernehme das dann irgendwann später mal, dann wäre eigentlich so die vertriebliche, kaufmännische Ausbildung ja eigentlich eher, hätte ja so auf der Hand gelegen, aber du hast dich für was anderes entschieden und ich glaube, das ist natürlich für den weiteren Verlauf extrem, extrem hilfreich, wenn man nicht nur weiß, wie man das, oder wenn man etwas verkaufen will, von dem man auch noch weiß, wie es funktioniert, finde ich richtig gut. Wir hatten uns schon vor einiger Zeit mal drüber unterhalten und das musst du unbedingt nochmal ausführen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Alleine, weil ich selber mal so einen aus der Reihe mal im Auto gefahren habe. Da steht, glaube ich, ein M vorne. Irgendwie hast du doch da, glaube ich, mal auch mal eine ganze Zeit verbracht. Und irgendwas war doch mal, ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen mit dem Thema Motorsport und ich weiß gar nicht, wie war denn das nochmal?
Das war super. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, da müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen. Denn als ich mit meiner Ausbildung bei VW Raupass erfolgreich beendet war, gab es einen luftleeren Raum, weil irgendwann musste man damals ja auch noch zur Bundeswehr oder musste seinen Zivildienst ableisten. Ich habe mich dann für den Zivildienst entschieden und diesen luftleeren Raum von einem Jahr haben wir dann gefüllt mit einem einjährigen Praktikum bei der BMW M GmbH. Und das, muss ich sagen, war mit die geilste Zeit und auch die prägendste Zeit.
Okay.
Die hat mir also wirklich nochmal diesen Stempel Auto und natürlich auch die Marke BMW auf die Stirn gesetzt. Und ich habe in dem einen Jahr ganz klassisch als Kfz-Mechaniker dort mitmachen dürfen. Das war damals ganz frisch die BMW Motorsport GmbH umgewandelt in die M GmbH. Mit den neuen Geschäftsfeldern, Tourenwagenentwicklung, BMW Individual, Problemwerkstatt und damals auch die M5-Produktion, M5 E34. Mhm. Das ist damals in Garching passiert und da durfte ich dann auch unser eigenes Auto bauen. Also wir haben es damals so gesteuert, dass wir ein Lagerfahrzeug bestellt haben für unser Autohaus und zu der Zeit dann so, dass ich dieses Auto dann praktisch selber gebaut habe. Also in Garching fand dann die sogenannte Hochzeit statt. Das heißt, Antrieb und Karosserie wurden dann verheiratet, Finish und so weiter. Für den Kunden in der Außendarstellung, das Auto wurde dann in Garching gebaut. Und das war einfach sensationell, ein neues Auto von Hand zu fertigen. Und dieses Auto habe ich dann auch selber nach Hannover überführen dürfen. Ein E34, weiß ich noch.
Sechszylinder, richtig?
Sechszylinder, 18 Zoll Sechsgang, 340 PS in Oxford-Grün mit Champagnerleder. Total geil.
Okay, das ist spannend und ich glaube, das verlässt einen, oder so einen Gedanken verlierst du ja nie wieder, also das eigene Auto gebaut zu haben, selber zu überführen. So champagnerfarbenes Leder, ist das, wie war die Farbe? Oxford-Grün.
Oxford-Grün.
Okay, jetzt, da ich dich ja nur schon ein bisschen länger kenne, weiß ich ja, und hier neben uns steht übrigens dein Auto haben wir jetzt auf der Hebebühne. Wir werden ein paar Fotos dann mit hochladen. Wie heißt die Farbe?
Das ist Voodoo-Blau.
Voodoo. Okay, da ist dein Name Programm. Ihr werdet das sehen. Voodoo-Blau, das ist wirklich, das ist Uni, ne? Ist das eine Unifarbe?
Das ist eine Unifarbe, genau. Eine Farbe, wenn ich richtig informiert bin, die aus dem Porsche-Regal kommt.
Okay, auf jeden Fall sieht es tierisch aus. Hier steht ein neuer Dreier-Kombi, werdet ihr dann sehen. So wie ich es liebe, schwarze Füße, tierische Farbe, extrem auffällig. War der Oxford-grüne M5 E34 irgendwie hat er so ein Schlüsselerlebnis? War das so ein Schlüsselerlebnis, was bei dir dafür gesorgt hat, dass so, du so ein Farbenfetisch bist? Darf ich das mal so sagen? Weil
hast du recht.
Bist du, ne?
Ja, oder? Ich habe da total Spaß dran. Aber dieses Auto war sicherlich nicht die Initialzündung, sondern die Zeit bei der MGmbH. Okay. Das heißt, ich hatte dann auch die Chance, hinter die Kulissen zu schauen, als es mit BMW Individual losging.
Okay.
Mit Farbenpolster, Sonderanfertigungen. Und auch damals gab es dann schon das Sonderlackprogramm, was sicherlich nicht so umfangreich war wie heute.
Mhm.
Aber ich fand das immer klasse, weil es war dann einfach ein Unikat.
Absolut.
Und ja, wenn man heute so ein Auto ausliefert, man den Kunden, die Kundin für einen Sonderlack begeistert hat und dann steht da ein M5 in Ferrari Rosso Corsa in der Ausstellung. Mhm. Sensationell.
Ich freue mich immer schon, Flo, wenn ich von dir eine WhatsApp bekomme und ich sehe einfach nur auf dem Handy-Display, dass da ein oder zwei oder am besten 10 Fotos angehängt sind. Dann weiß ich, es ist eines deiner neuen für den Showroom bestellten Autos angekommen und ich weiß ganz genau, es ist jetzt kein 318 Diesel in schwarz-schwarz, sondern es ist irgendwas Außergewöhnliches, in der Regel dann aus der M-Palette oder auch Alpina. Du bist ja bei beiden Themen dort im Verkauf sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich nochmal interessieren, du hast ja auch Rennsport-Erfahrung, glaube ich. Du hattest mir das mal erzählt, aber was war denn da? Wie bist du denn zu dem Kinde gekommen?
Also Rennsport-Erfahrung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ja. Ich war eben mit dabei. Also okay. Ich war einen Monat lang mit in der Tourenwagenentwicklung bei der MGmbH. Das war zu der Zeit Johnny Cecotto, Alex Burgstaller, Roberto Ravaglia. STW hat BMW damals mitbestritten.
Mit M3, richtig? Es gab doch ein M3 Cecotto, ne?
Der M3 Cecotto, das war aber vor meiner Zeit bei der MGmbH. Ah, okay. Das war der E30 damals, der erfolgreichste Tourenwagen der Welt.
Okay.
Ich meine, er ist es aktuell immer noch. Okay. Ich war aber etwas später da vor Ort und das war die Zeit vom E36, also vom Nachfolger. Und da hatte ich die Chance, eben mal bei einem Lauf in Spa mit dabei zu sein als Boxenmechaniker. Ich hatte sicherlich keine wichtigen Aufgaben, aber ich war eben mit dabei und ich war stolz wie Oscar. Meine Aufgaben waren im Grundsatz eigentlich nur Scheiben putzen,
okay,
und Auto betanken oder nach dem Rennen wieder abzutanken. Das heißt, der Kraftstoff muss dann auch wieder raus. Alles nichts Wichtiges, aber das hat mich einfach geprägt. Das war eine geile Zeit.
Und das glaube ich, das ist natürlich auch ein hochemotionales Umfeld. Ich war jetzt einige Male, Alex, das kann man, glaube ich, dann natürlich so nicht vergleichen, als eingeladener Gast mal bei den ADAC GT Masters, auch mal so mit Boxengasse und so weiter, natürlich keinen aktiven Part gab, sondern man durfte halt mal reingucken. Aber da war es dann so, als man dann so eine halbe Stunde vor dem Rennen dann aus der Boxengasse rausgeworfen worden ist und du merkst so, wie so die Anspannung, wie das Adrenalin, das ist schon echt richtig, richtig cool. Also das kann ich mir richtig vorstellen. Nebenbei natürlich noch dann auch unterm Spa natürlich brutal schöne Rennstrecke. Ich glaube, das ist natürlich eine Erfahrung, das vergisst man ja auch ganz hier überhaupt nicht mehr, oder?
Ja, also es war ein sensationelles Wochenende und wir haben dann auch das Auto von Roberto Ravaglia betreut. Und zu dem Mann kann man einfach nur sagen, ein absoluter Vollprofi. Als Mensch gehört er in die Spaßgesellschaft. Also der Typ ist, wenn man ihn so mal erlebt, ein Pausenclown, der macht einfach Freude.
Okay.
Aber sobald der im Auto sitzt, Helm auf, Lenkrad in der Hand, dann ist der Mann einfach ein Vollprofi. Und ich durfte ihn dann auch begleiten zusammen mit der Crew zum Testen.
Okay.
Denn bevor die Autos auf die Rennstrecke gehen, müssen sie natürlich vorher auch entwickelt werden. Und ich durfte dann eben auch mit nach Miramas, Testgelände von BMW. Dort wurden dann innerhalb einer Woche Komponenten getestet. Das heißt, es ist der leitende Ingenieur mit dabei, Es ist eine Mechaniker-Crew mit dabei und natürlich der Rennfahrer, der das, was dann am Auto eingebaut wird, einfach testet und versucht, dem Ingenieur zu vermitteln, pass auf, das Auto funktioniert oder das Auto macht das und das, es soll aber das und das machen. Und allein die Kommunikation, Rennfahrer, Ingenieur, dazu zu hören, wie professionell das ist, das war einfach großes Kino. Und was mich dann auch sehr beeindruckt hat, gerade wenn es um dieses Thema Rennsport geht, wie auch in anderen Sportarten, es gewinnt der, der einfach Leistung bringt und der nur 100-110% dann dabei ist. Das heißt, da wird dann geschraubt, bis einem die Arme abfallen, bis ein Ergebnis dasteht. Und das war für mich sehr prägend, auch für mein weiteres Berufsleben, dass man einfach immer weitermacht, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Wahnsinn. Also ich finde, das erstmal ist es ein ganz, ganz sicherlich eine ganz besondere Zeit für dich gewesen, aber dass sich das auch so geprägt hat, das finde ich beeindruckend und dass du das so für dich jetzt wirklich so adaptiert hast und so mitgenommen hast. Denn da ist es tatsächlich so, da geht es ums Ergebnis und da muss halt fertig ist, wenn fertig, ne? Und nicht früher, eine andere Chance hast du nicht.
Genau. Und was dann wichtig ist, es ist wie in einem Mannschaftssport, nur wenn die Gruppe mitmacht und zusammenhält und es ist ja das Ergebnis von vielerlei Hände.
Ja.
Und nicht der Rennfahrer macht den Erfolg, sondern die ganze Mannschaft.
Ja.
Und das finde ich sehr wichtig.
Absolut. Es ist ja der Rennfahrer, glaube ich, der steht natürlich ganz, ganz oft im Fokus. Ist ja klar, das ist auch derjenige, der den Pokal dann hochhält. Aber ich hatte das auch mal in Maranello mal erfahren dürfen, tatsächlich live auch bei Ferrari, dann auch Testfahrten damals gewesen mit Luca Badoer, also ist auch schon so ein bisschen länger her. Und dann auch abends mal an der Bar in so Gesprächen, wie dann auch die Fahrer, was die für ein Verhältnis zur Crew haben, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und man sieht halt dann tatsächlich, ich hatte da nie drauf geachtet, wenn du mal siehst, wenn dann irgendwie beim Formel-1-Rennen oder wo auch immer einer dann mal den Pokal überreicht kriegt, aber dann, wie sich eigentlich dann mit der Crew feiern und so weiter, weil der Dank da einfach hingehört und das ohne das gesamte Team geht es nicht. So, jetzt haben wir über so viel gesprochen und egal wie gut ich mich vorbereitet hätte, ich hätte die von mir getippten 50% garantiert vergessen, weil das ist wirklich umfangreich, was du gemacht hast. Ich würde mal sagen, um so ein bisschen in der Automobilsprache zu bleiben, wenn man so deine Ausbildung so sieht, das ist quasi eigentlich eine Vollausstattung. Oder da hast du mal bei dir so ausbildungstechnisch mal so das große Kreuz gemacht, denn es ist ja neben der ganzen handwerklichen Komponente ist ja noch was dazugekommen. Irgendwann kam ja mal dann der Switch in den familiären Betrieb und dann bist du ja so in die Kinderschuhe dessen hineingeraten, was du eigentlich heute machst und das ist ja Vertrieb.
Sozusagen, genau. Also ich bin in den familiären Betrieb eingestiegen, eigentlich ja 1996. Wir hatten neben dem BMW-Markenvertrag dann auch die Rover-Fahnen gehisst und haben dann 3 Jahre dann die Fahrzeuge der Rover Group verkauft, Mini, MG, Land Rover, dann die Rover Cars. Und das waren so meine ersten Versuche im Vertrieb und dann 1999 übergewechselt ins BMW-Autohaus. Das heißt, da war dann der Startschuss, neue BMWs zu verkaufen. Parallel dazu habe ich dann beim Hersteller noch meine Juniorverkäuferausbildung gemacht. Das heißt, damit war im Grunde genommen das Ausbildungsthema komplett abgedeckt, was jetzt die Tätigkeit in einem Autohaus erfordert.
Wollte ich gerade sagen, mehr geht ja dann noch nicht. Der Rest, den man dann noch lernen kann, das ist dann Training on the Job, das ist dann sich intern weiterzuentwickeln. Aber du bringst natürlich dann wirklich alles mit. Von der handwerklichen Expertise, reine Ausbildung, Weiterbildung dann am BFC zum Betriebswirt, glaube ich, so heißt es ja dann tatsächlich.
Betriebswirt des Handwerks,
Betriebswirt.
Kfz,
genau. So sagen. Dann hast du deinen Meister gemacht und dann hast du als, obwohl du diese ganzen Sachen schon hattest, dann nochmal die Ausbildung gemacht quasi im Bereich Vertrieb. Finde ich wirklich verrückt und so wie ich es gesagt habe, das ist die Vollausstattung, um dann mal in der Autosprache zu sprechen. Wie ist es dann weitergegangen? Weil jetzt bist du ja nicht mehr in dem familiären Betrieb. Das hat sich ja...
Genau.
Irgendwann ging das nicht mehr weiter, richtig?
Ja, wir haben 2002, damals war einfach das lokale Marktumfeld schon ziemlich schwierig und wir haben, meine Schwester und ich, dann entschieden, 2002 den Betrieb aufzulösen und haben dann sehr partnerschaftlich gemeinsam mit der BMW AG, die uns dann begleitet haben, den Betrieb aufgelöst Und dann gab es für mich einfach dann einen ganz nahtlosen Übergang zum Hersteller. Das heißt, ich bin jetzt hier in Hannover seit 2002 im Vertrieb neuer Automobile tätig und das nach wie vor mit großem Spaß.
Okay, das mit dem großen Spaß, das kann ich für alle lieben Leute da draußen, die uns gerade zuhören, das kann ich zu 100% unterschreiben. Das merkt man immer wieder, falls mal jemand von euch in Hannover ist oder jetzt aus Hannover zuhört. Tut euch selber mal den Gefallen und schaut euch mal an, was der Flo vor seinem Büro in der ersten Etage am Listerkäfig so Schönes ausgestellt hat. Und lasst euch mal auf ein Gespräch ein, mal beim Käffchen. Da werdet ihr das live erleben, dass das wirklich ganz, ganz viel, dass da ganz viel Spaß dabei ist und Enthusiasmus. Aber trotzdem muss ich nochmal nachfragen, war der Move für dich denn dann trotzdem einfach? Weil eigentlich war ja dann so der vorbestimmte Weg, das familiäre Haus mal zu übernehmen. Das war ja dann weg, das Thema. Und die Wahrscheinlichkeit, dann die BMW AG zu übernehmen, das war ja wahrscheinlich dann unwahrscheinlich. Das heißt, du bist dann da als Verkäufer eingestiegen. War das für dich emotional irgendwie problematisch oder aufgrund der tollen Zusammenarbeit eigentlich relativ easy?
Kurioserweise war das eigentlich für mich wenig belastend. Also meine Eltern damals, wir die Grundstücke verkauft haben und die Raupe dann durch die Immobilien durchgerauscht sind, für meinen Vater war der Betrieb das dritte Kind. Mhm. Den hat das unheimlich getroffen und auch meine Mutter, aber so what, das Leben geht weiter und man muss dann auch einfach schauen, woran man selber Spaß hat. Mhm. Und mir ist es nicht schwer gefallen, dann weiterhin als Angestellter tätig zu sein, nicht Autohauschef und vielleicht auch noch Personalverantwortung zu haben. Also ich habe einfach das gemacht, wo ich Spaß hatte. Vertrieb, neue Automobile und Handwerk, war ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Man sagt immer so schön, ja gut, dann weiß man, wovon man spricht. Das ist auch so. Also vielleicht wird man dadurch auch in den Gesprächen mit Kunden glaubwürdiger. Aber vielleicht kann man dann auch vermitteln, dass man an der Sache einfach große Freude hat. Mhm. Und die Branche, da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drauf eingehen, die ist in einer riesigen Transformation. Aber nochmal, wenn man morgens aufsteht, muss es einfach Spaß machen. Und das tut es. Und ich glaube, deswegen ist auch der Erfolg da.
Ja, das ist so ein Luxus, wenn man wirklich morgens aufstehen kann. Mir geht es übrigens genauso und sagen kann, jetzt marschiere ich heute gerne wieder los. Es fällt mir gar nicht schwer aufzustehen. Finde ich so einen ganz wichtigen Punkt. Und genauso wie wir uns ja lange persönlich, privat und auch schon geschäftlich kennen, ich finde es immer wieder bemerkenswert, du hast eine riesige Schar an Stammkunden, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer, wenn ich mich so mit vielen Leuten unterhalte, dann reden wir über BMW und dann geht es immer, Florian Mayer, das geht nicht, das ist mein Verkäufer, nee, meiner auch, und dann wird sich fast gebettelt. Finde ich ganz spannend. War das denn damals weil du gesagt hattest, der Übergang auch und der Support seitens der AG war super, hast du denn dann eine Möglichkeit gehabt, auch die Kunden weiter zu betreuen, weil ich ja immer noch weiß, du hast es ja damals genauso garantiert gemacht, wie du es heute machst, dass du wirklich sehr aufopferungsvoll wirklich für deine Leute, für deine Kunden wirklich da bist, dass du sie nicht quasi im Stich lässt, sondern hast du sie irgendwie mitnehmen können oder war das eine Option, ging das?
Ich mache da einfach mal einen Schritt zurück. Als ich damals im Autohaus bei uns gestartet bin, habe ich jetzt keine Kundenkartei übernommen von einem ausgeschiedenen Kollegen, sondern ich habe einfach angefangen, unsere nicht betreuten Werkstattkunden abzutelefonieren. Okay. So ging das los. Und aus dieser Keimzelle habe ich jetzt einfach mittlerweile heute einen ganz breiten Kundenstamm. Und was eben richtig geil ist, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ich habe noch ganz, ganz viele Kunden, die ich von Anfang an auch aus Rover-Zeit noch betreue. Also 27 Jahre Autos verkaufen.
Wow.
Und das ist dann auch, und das finde ich eben klasse, das ist dann eben nicht nur Lieferanten-Kundenbeziehung, sondern das ist einfach Geschäft von Mensch zu Mensch. Und man begleitet sich einfach durchs Leben.
Ja.
Man kennt private Dinge, man sieht, wie jetzt vielleicht der kleine Einzelunternehmer dann zum Mittelständler wird, eine GmbH gründet, sich entwickelt und man begleitet sich einfach durchs Leben. Und das ist einfach total geil.
Ja, und da kann ich auch diesen Punkt wirklich vollumfänglich unterschreiben, weil das ist ja, jetzt kennen wir beide uns noch nicht 27 Jahre, aber auch ich habe das schon ganz, ganz oft spüren können, auch so in Themen, die wir beide so geteilt haben, insbesondere, ich hatte das ja in der Anmoderation gesagt, was mich so ganz besonders an Flo begeistert, aber auch du hast mich ja schon auch bei der einen oder anderen Konfiguration ja auch schon mal vor einem Fehler bewahrt oder vor etwas, was mich sehr geärgert hätte. Und hast am Ende des Tages auch auf Umsatz verzichtet so ein Stück weit und auch auf Provision, weil du gesagt hast, das mach mal nicht, nimm mal lieber das. Und das hat aber am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, hier wirst du richtig ehrlich beraten. Und genau so ehrlich wie, das heißt, der Florian hat verstanden, was mir wirklich wichtig ist und mir als Person. Und ich kenne ja nun auch den einen oder anderen, der bei dir auch sehr zufriedener Kunde ist, die ganz andere Sachen für wichtig erachten als ich zum Beispiel. Und darum finde ich das wirklich bemerkenswert, heute über so eine lange Zeit sich diesen Kundenstamm wirklich so, ich wollte gerade sagen, bei Laune zu halten, das ist es aber gar nicht, aber wirklich, dass die Leute einem die Treue halten, das finde ich bemerkenswert. Und mir hat mal einer gesagt, es ist eigentlich viel leichter, einen Kunden zu einem Stammkunden zu machen oder jemanden zufrieden zu machen, als einen neuen Kunden wiederum zu gewinnen. Und das ist ja tatsächlich auch so. Und darum finde ich das ganz, ganz bemerkenswert, dass du so den Fokus drauf gelegt hast. Das wiederum bringt mich natürlich gleich zu einer ganz entscheidenden Frage. Das ganze Vertriebsthema ist natürlich im Rahmen der ganzen Automobilität. Das Ganze ist sowieso in einer großen Transformation, aber auch das ganze Thema Vertrieb ändert sich jetzt ja massiv. Stichwort Agenturmodell. Vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz für alle Laien, so wie mich, nochmal ganz kurz erklären, was bedeutet das denn überhaupt? Ich glaube, bei BMW ist es ja noch gar nicht implementiert. Ich glaube, Mini startet jetzt irgendwann demnächst. Aber das ist ja so dieser Ausdruck, der jetzt im Moment so über allem wabert. Achtung, Agenturmodell. Ganz viele haben, glaube ich, Angst oder auch nicht Angst. Ich persönlich kann es nicht so richtig einschätzen. Wie schätzt du das ein? Was wird da passieren? Was bedeutet das überhaupt? Und dann mal runtergebrochen auf deine persönliche Situation. Wie wird das dein tägliches Doing tangieren?
Also grundsätzlich hast du ja völlig recht. Die Branche ist in einem riesigen Wandel. Dieser Wandel ist so umfangreich, der ist umfangreicher als der Umstieg von der Kutsche aufs Auto. Mhm. Was jetzt gerade weltweit passiert, es ändert sich alles in unserer Branche, muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, da wirst du der gleichen Meinung sein. Wandel bedeutet ja nicht nur Risiko, sondern auch Chance.
Mhm.
So, und ich sehe einfach vieles in unserer Branche schon als längst überfällig, sei es jetzt Vertriebssysteme oder auch Antriebssysteme. Es bewegt sich ja im Grundsatz auch weltweit. Der Leitmarkt, jetzt kommen wieder die Chinesen mit ins Spiel, der Leitmarkt ist heute nun mal China, die vieles angestoßen haben, aber vom Grundsatz her nochmal einen Schritt zurück. Man muss sich eben diesen Themen stellen und ich habe da auch überhaupt keine Angst vor. Ja, auch wir ändern unser Vertriebssystem. 2026 hält das Agentursystem auch bei BMW Einzug. Und ich will es einfach mal so formulieren, der Kümmerer, der Vertriebler, der sich als Kümmerer versteht, der wird dann, glaube ich, einfach ein tolles Feld haben, weil einfach dieses Thema Preiskampf ein Stück weit eingedampft wird und einfach dieses Geschäft von Mensch zu Mensch wieder in den Vordergrund gerückt wird.
So gesehen ist es eigentlich eine gute Situation, muss man ja ganz ehrlich sagen. Am Ende des Tages geht es ja auch schon darum, das Auto ist, so sehe ich das, so sehen das viele andere, toi toi toi, glücklicherweise auch noch, gerade wenn es dann auch in etwas hochpreisige Regionen geht, das ist ja schon auch hoch emotional. Und ich finde das extrem wichtig, diese Beratung noch zu erfahren, diesen Support und jemanden auf der anderen Seite, der mich wirklich versteht. Ich hatte in anderen Themen oder in anderen Podcasts auch schon mal darüber gesprochen, dass ich jetzt auch mittlerweile zweimal für mich selbst und mittlerweile schon 4-5 Mal auch für die Agentur Autos im Abo-Modell bestellt habe. einmal sogar so, da konntest du nicht mal das Auto bestellen, sondern nur die Klasse. Da weißt du noch nicht mal so richtig, machst ein Kreuz, bestellst und weißt noch nicht mal so richtig, was du bekommst und dann schwarz oder weiß. Das ist halt völlig unemotional und ich finde, dass gerade, ich sag mal so, auch in die Zukunft gerichtet, dieses Thema Betreuung, individueller Kontakt, verstehen, was will derjenige. Ich glaube nämlich, dass das nicht weggehen wird und an der Stelle, glaube ich, brauche ich dir die Frage gar nicht zu stellen, die stelle ich aber sonst immer allen und das werde ich an dieser Stelle dir auch die Frage stellen, wo siehst du denn das Autohaus grundsätzlich so in 5 Jahren? Ich kenne Leute, die mir immer wieder erzählt haben, in 5 Jahren gibt es gar kein Autohaus mehr, es geht alles online, Kreuz machen und dann wird das geliefert oder auch nicht. Und dann gibt es andere Leute und ich vermute, dass ich deine Meinung dazu kenne, die sagen, doch, doch, das wird schon irgendwie ein Stück weit auch so bleiben. Sicherlich anders, aber dieses Mensch zu Mensch, das wird sich nicht erledigen.
Das sehe ich ganz genauso. Also das wird einfach, wenn man das so sagen darf, divers sein. Das heißt immer so schön, ja, es wird bald nur noch alles über das Internet gekauft. Das glaube ich eher nicht. Sicherlich wird es kleine Autos geben, die dann übers Internet bestellt werden. Aber Gott sei Dank ist das Auto ja noch ein Stück weit, ja, Emotion, ganz großes Stück weit Emotion und für ganz viele ja auch mehr als ein Fortbewegungsmittel. Das muss man ganz klar so sehen. Und ich glaube einfach, dass das Autohaus im Allgemeinen zukunftsfähig ist. Aber klar, wie sieht das Autohaus der Zukunft aus? Und da finde ich, muss man einfach auch das Ohr auch ganz nah am Kunden haben. Mhm. Was will der Kunde? Wie stellt er sich's vor? Worauf legt er Wert? Auch das Auto kaufen soll ja auch in Zukunft Spaß machen. Mhm. Da werden natürlich auch enorme Werte bewegt, ja. Mhm. Und umso mehr kommt es darauf an, dass die Kunden wirklich 100% und top beraten werden. Das wird das Internet sicherlich nicht allein leisten können und somit bei uns zum Beispiel das Berufsbild Product Genius wird immer stärker ausgerollt. Das heißt, es wird wirklich von unserer Seite Wert drauf gelegt, dass die Kunden im Autohaus einfach ein Produkterlebnis haben und alles Nötige und Wichtige erfahren, was man einfach wissen muss. Mhm. Also, aber das Wichtigste ist eben von Mensch zu Mensch.
Absolut, bin ich total dabei. Und ich habe das ja vorhin so ein bisschen in so einem Nebensatz erwähnt. Du sitzt ja nun auf der ersten Etage quasi auf so einer Empore, hast das schönste Büro, glaube ich, baue ich im Gebäude, also auf jeden Fall eins der schönsten. Und wenn man da mal sieht, was dann wirklich an schönen Produkten ja bei dir steht, weil das auch so ein bisschen in deiner Verantwortung ist, M und Alpina, das sind solche Sachen, wann immer wir Termine haben, ich freue mich jedes Mal und gucke schon immer von vorne vom Empfang, mit steht da irgendwie ein neues Auto. Jetzt übrigens, letzte Woche war es ja auch wieder so. Und das ist schon wirklich toll. Und dieses Erlebnis, das hast du rein digital nicht. Und da bin ich komplett dabei. Und darum glaube ich auch, dass das tatsächlich dann jetzt durch die Einführung des Agenturmodells wird es vielleicht so sein, dass auch die, ja, ich sag mal, die guten Leute, in Anführungsstrichen, die werden sich dann irgendwie auch durchsetzen und die verstanden haben, dass es hier doch noch richtig auf Beratung ankommt. Also bin ich komplett dabei. Aber ich würde gerne nochmal, 2 Themen muss ich mit dir nämlich nochmal besprechen. Ich muss das, ein Thema, du hast es schon angesprochen, China. Wir müssen gleich nochmal über China sprechen.
Ich würde gerne nochmal einen Schwank zurück machen, weil es einfach zu dem vorhergesagt passt. Also es ist ja auch so, dass ich nicht nur im Büro sitze und Autos verkaufe. Mhm. Mein Steckenpferd ist das Thema Fahrsicherheit. Und wir haben hier in Hannover einen ganz tollen Kooperationspartner. Das ist das ADAC Fahrsicherheitszentrum in Laatzen. Und wir begleiten uns, also die BMW-Niederlassung und das ADAC Fahrsicherheitszentrum mittlerweile, jetzt muss ich überlegen, über 15, 16 Jahre schon. Und wir veranstalten mit dem ADAC Fahrsicherheitszentrum Sportfahrertraining, Sicherheitstrainings, Rennstreckentrainings und das ist so seit Jahren schon mein Steckenpferd, wo ich eben meine Kunden zu einlade, weil mir das einfach großen Spaß macht. Das heißt, im Autohaus kann man ja mitunter vielleicht eine Farbe vermitteln oder einen Sitz, aber die Probefahrt oder eben das Auto dynamisch zu erleben, das Das geht natürlich nicht im Autohaus. Das muss man einfach dann in diesem Bereich einfach mal vollführen. Und wir machen das eben im Rahmen mittlerweile von unseren Rennstreckentrainings und seit kurzem auch mit Drifttrainings mit unseren Kunden. Und alle haben einfach Spaß.
Ja, und es ist natürlich auch noch was richtig Gutes. Ja, es ist für das Thema Sicherheit. Du hast ja angesprochen, ADAC-Versicherungszentrum. Übrigens, du weißt es schon, das ADAC-Versicherungszentrum wird auch Partner der Cars & Bytes. Also wir werden in 2024 ganz, ganz viel praktische Sachen dort erleben dürfen. Bin ich schon sehr gespannt. In dem Zusammenhang habe ich übrigens gelernt, weißt du, dass es gar nicht Rüttelplatte heißt?
Nee.
Du hättest Rüttelplatte gesagt, richtig? Siehst du? Das heißt nämlich Dynamikfläche.
Okay.
So wurde mir erklärt, weil ich gesagt habe, Mensch, können wir auch die Rüttelplatte, dann ist das was für eine Rüttelplatte? Nein, das ist die Dynamikfläche. Davon gibt es sogar zwei. Das werden wir alles mit einbinden. Aber spannend, dass du natürlich dann, mit deinen Produkten noch den nächsten Schritt gehst. Nicht nur, man muss den Kunden irgendwie ins Auto setzen, sondern wirklich erleben lassen. Gut, und dann hast du natürlich auch mit den Produkten, die du dann da im Angebot hast, natürlich auch ein richtiges Fund am Start.
Also, genau, denn gerade wenn man so ein Auto auch mal quer bewegt beim Drifttraining, das ist ein großer Spaß und das ist für den einen oder anderen auch eine große Herausforderung. Ja. Aber wir wollen unseren Kunden ja auch vermitteln, das dann auch mal zu können.
Ja.
So, und wir machen das 1 bis 2 Mal im Jahr, je nachdem, wie wir die Strecken gebucht bekommen. Aber meine Frau sitzt dann immer zu Hause und fragt, na, war da wieder im Kreis? Das hört sich zwar ganz lapidar an, aber das Auto im instabilen Zustand zu bewegen,
ja,
das sorgt für eine Sicherheit im Straßenverkehr, weil einfach der Fahrer, die Fahrerin konditioniert wird, in einer schwierigen Situation das Richtige zu tun.
Absolut.
Und das lehren wir.
Ja.
Und das Schöne ist, wir machen das ganz häufig mit Driftleihen.
Okay.
Das heißt, es melden sich wirklich Kunden an, die das noch nie gemacht haben.
Mhm.
Und die haben in 4 Stunden eine brutale Lernkurve. Die wachsen in diesen 4 Stunden und gehen mit geschwellter Brust dann da vom Platz. Aber haben dann auch was für die Fahrsicherheit getan.
Ja.
Ne? Also letztendlich sage ich immer, wenn wir Autos mit 600 PS verkaufen, dann müssen wir auch die Verantwortung dazu vermitteln.
Ja.
Mittlerweile sind die Autos zwar sehr sicher, aber letztendlich muss der hinterm Lenkrad sitzt, auch die Verantwortung dafür haben.
Absolut. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und da wird es vielleicht auch so ein bisschen was geben, vielleicht was dann so BMW angeht und in Kooperation mit der Cars & Bytes. Vielleicht werden wir solche Themen, die Spaß machen, mit Sicherheit mal verbinden. Und ich kann das so zu 100% unterschreiben. Ich schaue manchmal, ich weiß gar nicht, warum ich das wirklich schaue, ich bin da mal so reingeraten, das ist dann wie so ein Unfall. Ist es nämlich tatsächlich, es gibt so YouTube-Videos so über Drivers Fails, so zum Beispiel auf der Nordschleife.
Ohne Ende.
Wenn du da mal siehst, wie die Leute dort ihre Autos in die Planken, wo ich immer sage, boah, schon schwierig. Ich glaube, geradeaus kann jeder schnell, aber wenn es dann mal drauf ankommt, das ist schon echt hart. Und wenn man mal sieht, ich durfte selber solche Fahrzeuge schon bewegen, was dann oberhalb oder so in diesen Leistungsklassen, von denen du gerade gesprochen hast, das ist am Ende des Tages schon eine Waffe. Und darum finde ich das richtig, richtig gut. Und ich glaube, ganz bald werde ich auch nochmal bei dir an so einem Training teilnehmen. Aber wir müssen mal ganz kurz nochmal wegkommen von diesen Spaßthemen, nämlich nochmal in 2 andere Bereiche. Das Thema China habe ich gerade schon angesprochen. Da kommen wir ganz zum Schluss drauf. Da bin ich nämlich mal sehr interessiert, was du dazu sagst. 2 Themen aber nochmal oder ein großes Thema. Das interessiert natürlich auch irgendwie jeden. Mich interessiert jetzt natürlich auch mal so deine Meinung. Technologieoffenheit. Das ist so das Unwort, glaube ich, mittlerweile des Jahres. Ich habe es vorher auch schon ganz oft in den anderen Podcasts gesagt, die Diskussion rund um die neuen Antriebssysteme ist wirklich, wirklich übel, muss man ganz ehrlich sagen. Und mich würde natürlich mal jetzt interessieren, wie stehst du denn so dazu? Auch seitens der BMW AG ist ja ganz, ganz viel. Der Oliver Zips hat da sich sehr, wie ich finde, sehr beeindruckend technologieoffen gezeigt. Es gibt ja auch diese Themen X5 Hydrogen, die, glaube ich, in der Kleinserie jetzt nochmal laufen. Es passiert viel rein batterieelektrisch. Wie siehst du denn das so? Wie ist denn deine Meinung zu dem, was da gerade aktuell passiert? Was wird sich entwickeln?
Also man muss einfach technologieoffen sein. Ich denke mal, das ist wie im Rennsport. Die Entwicklung eines Rennfahrzeugs. Try and error. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und ich halte es für schwierig, wenn man sich wirklich nur auf einen Weg committet, dann weiß man eben nicht, ob der zweite Weg oder der dritte Weg, ob das funktioniert. Und so funktioniert es eben in Gänze nicht. Also man muss einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Batterieelektrisch wird immer stärker im Volumen weltweit. Und dann gibt es natürlich da die kritischen Stimmen, die sagen, wir haben nicht genug Rohstoffe oder Recycling von Akkus ist problematisch oder die Produktion von Akkus ist problematisch, weil viel Wasser benötigt wird und. Ich glaube einfach, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo auch sich Dinge entwickeln. Ich glaube einfach, ohne dass ich da Fachmann bin, um Gottes Willen, dass sich auch die Akkutechnik aktuell rasend schnell entwickelt, dass wir in 3 Jahren schon ganz woanders sind, vielleicht auch gar nicht mehr die Rohstoffe benötigen, die wir heute benötigen. Also da passiert unheimlich viel und ich glaube einfach, dass wir in Zukunft, das ist meine persönliche Meinung, einfach verschiedenste Antriebssysteme haben, die einfach dem Bedarf geschuldet sind, die auch weltweit funktionieren. Europa ist ein anderer Markt als Südamerika. Also da muss man einfach schauen. Und ich glaube einfach auch, das hatten wir ja auch schon mal anklingen lassen in früheren Gesprächen, das Thema Wasserstoff ist ein ganz entscheidendes. Und ich glaube auch, dass über das Thema Wasserstoff mit synthetischen Kraftstoffen der Verbrennungsmotor eine Zukunft hat. Das wird die Zukunft sicherlich zeigen. Viele arbeiten dran. Aber was ich persönlich als äußerst positiv bewerte, man muss es ausprobieren.
Ja, absolut. Ich bin da auch ein totaler Freund und ich glaube, da sitzen wir beide in einem Boot. Das kann ich nur sagen, weil du gerade selber gesagt hast, dass du kein Fachmann bist. Die ganz finale technische Expertise, zumindest habe ich die überhaupt gar nicht. Ich verfolge halt die Diskussion darum und ich freue mich immer wieder, wenn das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, auf so einen neutralen Betrachtungsraum beschränkt wird, dass man sagt, okay, lass uns zumindest mal kritisch damit auseinandersetzen. Ich habe gute Bekannte, da geht es um diese Themen HVO. Es geht dann grundsätzlich auch um die Weiterentwicklung von E-Fuels. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass HVO ist kein E-Fuel. Da wurde ich auch mal sehr deutlich mal für angeschimpft bei LinkedIn, weil ich das in einen Pott geworfen habe. Aber auch das Thema Wasserstoff. Ich finde grundsätzlich eine Sache tatsächlich ganz wichtig. Die Entwicklungszyklen von verschiedenen Sachen sind tatsächlich so schnell, dass es zumindest sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, es gibt natürlich physikalische Grenzen, das ist eine ganz klare Geschichte. Aber die gibt es immer, aber ich finde es grundsätzlich erstmal entscheidend. Und ich finde zum Beispiel, dass jetzt BMW sagt, wir haben dann mal so eine Kleinserie X5 Hydrogen. Und dann gibt es Leute, die genauso wenig Ahnung davon haben wie ich, die sagen, das sind so Vollidioten, die haben ja gar keine Ahnung. Wobei ich denke, naja, die sind ja nicht ganz doof. Also so ganz ohne Grund macht man sowas ja auch nicht, sondern einfach zu gucken, was kann sich da entwickeln. Und eins ist tatsächlich auch ein riesengroßer Unterschied. Da muss man ganz genau wirklich nochmal hingucken, auch wie ist denn der Bedarf in den einzelnen Märkten denn tatsächlich? Und das durfte ich ja letzte Woche Samstag, in dem zweiten Haus von euch ja erleben, bei dem Oktoberfest, als ich das erste Mal dann hinten im i7 gesessen habe mit dem, ich weiß nicht, wie groß ist der Monitor, 32 Zoll oder ich habe keine Ahnung.
Und 4K-Auflösung.
Und 4K, was man also so unbedingt braucht. Also am Ende ist es ja so etwas, was deswegen so schön ist, weil man es einfach überhaupt nicht braucht. Aber das ist ja auch so ein Thema, das ist ja überhaupt nicht für den deutschen Markt gemacht. Das ist ja eher so für den asiatischen oder speziell wahrscheinlich sogar chinesischen Markt gemacht.
Der Nahosten.
Ja, die stehen auf sowas, ne? Wobei es ist schon tatsächlich eindrucksvoll. Wie lang ist so ein Karton? 5,40
Meter? 5,40 Meter, genau. Und da kommt der deutsche Straßenverkehr sicherlich an seine Grenzen. Aber genau wie du es formuliert hast, die Hersteller sind heute alle Global Player. Es müssen die Märkte, die Stückzahlen bringen, auch bespielt werden. Und der Chinese legt auf andere Dinge Wert als der Europäer oder der Nordamerikaner. Und dann sieht ein 7er dann so aus, wie er aussieht.
Absolut.
Außergewöhnlich.
Der sieht außergewöhnlich aus. Ich weiß noch ganz genau schon mit dem 7er, vor dem E7, also wirklich mit dem 7er angefangen, mit der etwas größer gewordene Niere. Wir beide haben auch mal so ein Auto konfiguriert. Der war schon böse, ne?
In grau mit schwarzen.
Ja, aber irgendwo war es doch geil.
Und, mega.
Es ist ja grundsätzlich immer so. Wichtig ist ja nicht, ob es gefällt oder nicht gefällt, sondern wichtig ist, dass man im Gespräch ist. Und mit der Niere beim Vorgänger 7er. Da waren wir im Gespräch.
Ja, definitiv. Es gibt ja so ganz viele witzige Karikaturen, ne? Wo sind die Evolution der Niere zum Schluss? Die war es ja nur noch eine Niere mit vier Rädern. Also finde ich total witzig. Aber du hast gerade was gesagt. Es gibt die verschiedenen Bedürfnisse, verschiedenen Märkte. Und einen Markt, den hatten wir gerade schon mal angesprochen. Ich habe das, glaube ich, vor einer Stunde schon mal versucht. Und da hast du gesagt, ich muss da mal ganz kurz einmal zurück. Und dann sind wir irgendwie falsch abgebogen. Aber das ist der Markt, der, glaube ich, am meisten diskutiert ist. Oder aktuell natürlich in der Berichterstattung China.
Ja, China ist der Leitmarkt derzeit.
China ist der Leitmarkt einfach natürlich, weil die sind ja, glaube ich, auch schon, weil sie sehr viel mehr Menschen haben als alle anderen und natürlich entsprechend die Zahlen dort sehr hoch sind. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder einen Bericht gelesen von dem Professor Dudenhöfer. Ich glaube, die Headline war, China überrollt den deutschen Markt. Die deutschen Autos, ich kriege es jetzt sinngemäß nur noch zusammen, können quasi eigentlich so einpacken. Wie siehst denn du das? Wie schätzt du denn das ein, was da jetzt gerade so aktuell passiert?
Also ich versuche mich natürlich auch umfangreich zu informieren, was in unserer Branche los ist. Der Kollege Dudenhöfer, der sieht das immer gleich, ganz, ganz fürchterlich, die Situation. Mhm. Also dennoch muss man sich mit den Dingen auseinandersetzen und ich glaube einfach, und das ist meine Meinung, die Chinesen machen, was die Produkte anbetrifft, vieles richtig.
Mhm.
Aber man muss natürlich auch ganz klar es so betrachten, dass sie in relativ kurzer Zeit den jetzigen Status erreicht haben. Und damit meine ich jetzt einfach mal die Technik, die sie anbieten.
Mhm.
Sei es jetzt Akkutechnik, Assistenzen und so weiter. Das ist ja aller Ehren wert, wie schnell die dieses Niveau erreicht haben. So, und es gibt Dinge, die können sie vielleicht schon besser als die anderen Hersteller. Es gibt aber auch Dinge, die können die anderen besser.
Mhm.
So, das ist aber auch völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube aber, man muss, und da spreche ich jetzt einfach mal aus einem aus dem Blickwinkel eines hannoverschen Vertrieblers, man braucht da keine Angst vor haben.
Mhm.
Es sind Wettbewerber und Wettbewerber haben wir grundsätzlich immer. Man muss sich damit auseinandersetzen und man muss einfach schauen, was können die gut und was können die nicht so gut.
Mhm.
Beziehungsweise, was sind unsere Stärken, die wir unseren Kunden anbieten können. Und da sage ich zum Beispiel ganz klar, die Chinesen haben sicherlich jetzt schon tolle Autos hier am Start. Ich glaube aber, denen fehlt aktuell hier, zumindest in Deutschland und Europa, noch die Infrastruktur,
mhm.
sprich die Unterstützung im After-Sales-Bereich, sprich Werkstatt-Thema zum Beispiel
mhm.
oder ganz klassisch der Ansprechpartner.
Ja.
Wen rufe ich an oder an wen wende ich mich, wenn ich eine Schwierigkeit habe? Und da sind die etablierten Hersteller einfach, meine persönliche Einschätzung, viel besser aufgestellt.
Ja, kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte ja bis vor 8 Wochen, glaube ich, auch ein chinesisches Kraftfahrzeug. Das ist dann etwas vorzeitig, habe ich das aus dem Abo rausgelöst, weil da viele Sachen technisch überhaupt nicht funktioniert haben, obwohl gerade dieses Fahrzeug so extrem gut hätte funktionieren sollen. Und das war tatsächlich gerade das Thema Software, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und was überhaupt dreimal nicht funktioniert hat, war das Thema Service. Also wann immer ich das Auto irgendwann mal mit irgendwelchen Problemen oder die Probleme kommuniziert habe, erstmal einen Ansprechpartner zu finden, war ein Riesenproblem, eine Antwort zu bekommen, noch ein größeres Problem. Und am Ende war das ganze Thema für mich so dramatisch nach mehreren Phantombremsungen und so weiter, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt nicht mehr. Hat sich das ewig gezogen, bis man irgendwie dann eine Einigung gefunden hat. Also das sind so Themen, da habe ich auch zu meinem Ansprechpartner gesagt, das ist auch in diesem Preis oder in diesem Preisbereich, in dem man sich da befindet, finde ich, ist das No-Go. Finde ich, geht absolut gar nicht. Und dann müssen sie wirklich ran. Aber ich glaube, da ist es natürlich auch jetzt echt schwer, die Produkte, die, glaube ich, in China schon sehr, sehr gut funktionieren, jetzt hier rüberzubringen mit dem Anspruch, den aber der Deutsche hat, und hier vor allem mal rein menschlich das so aufzufüllen mit Leuten. Wir haben ja alle Probleme, gute Mitarbeiter zu finden. Also haben wir, glaube ich, alle Branchen. Und das Ganze so aufzubauen, das ist schon tatsächlich ein Thema. Und ich finde, da jetzt auch so ein bisschen durch unsere eigene Brille, durch die deutsche Brille mal zu gucken, wäre man, glaube ich, sehr gut beraten, jetzt einfach mal zu sehen, was sind denn unsere Stärken. Und das ist tatsächlich Service, After Sales, Ansprechpartner sein, präsent sein. Und ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel tun. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch so ein Grund, warum auch gerade so jetzt dein Arbeitgeber oder zum Beispiel auch ein Arbeitgeber aus Stuttgart sich vielleicht auch sehr auch in diese Premium-Segmente einfach fokussieren, wo man sagt, da spielt es jetzt keine Rolle oder einfach jetzt für kleines Geld irgendwo ein Auto zu bestellen, ob das fährt von A nach B, sondern wirklich zu gucken, das ganze Paket muss einfach tatsächlich stimmen.
So, und da kommen wir wieder zum Punkt, die Infrastruktur, ja, die ist da, aber das darf man alles nicht als gegeben hinnehmen. Jeder Tag hat neue Herausforderungen, egal ob jetzt in der Automobilbranche oder in anderen Branchen, aber man muss sich einfach dahingehend bewusst sein, dass man jeden Tag volle Leistung bringen muss und vor allen Dingen auch Ideen entwickeln muss, wie kann man es in Zukunft vielleicht besser machen oder anders machen und vor allen Dingen ganz wichtig, was will der Kunde?
Was will der Kunde? Man muss jeden Tag volle Leistung bringen.
Genau so ist es.
Lieber Flo, was für ein tolles Schlusswort. Besseres hätte ich nicht finden können. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass du hier warst. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ich hoffe, kleine Frage, dir auch so ein bisschen, hoffentlich.
Ich fand es total geil. Also ich hätte mit dir hier noch eine weitere Stunde plaudern können, weil es gibt so viele Themen, auf die man noch hätte einhaken können. Aber ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube einfach, wir haben in dieser Branche riesige Chancen in der Zukunft. Die Leute haben Bock auf Mobilität, die Leute haben Bock auf bunte Farben, sage ich immer.
Richtig.
Und ich habe vor der Zukunft keine Angst.
Das hört sich toll an. Tolles Schlusswort, lieber Flo. Schön, dass du da warst. Für euch da draußen vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es geht schon ganz bald weiter wieder, wenn wir über spannende Themen reden. Entweder die liebe Kelly. Ich glaube, da sind ganz spannende Sachen jetzt im Vorlauf. Für diejenigen, die sich irgendwie ein bisschen wundern, warum das mit Kelly im Moment so ein bisschen rar war. Sie wird es selber nochmal erklären. Die hat ein Monsterprojekt gerade erfolgreich zum Abschluss gebracht. Deswegen waren ihre Zeitfenster ein bisschen eingeschränkt. Also, schaltet wieder ein. Das wird ganz, ganz spannend. Und ich sage an dieser Stelle, tschüss euch da draußen. Tschüss, lieber Flo.
Tschüss, Volker.